Foi esta? Der Ernst hat das schon ein bisschen vorweggenommen, auch die Lieder haben es vorweggenommen. Es geht heute um die Liebe. Und über Liebe wurde schon viel nachgedacht. Es wurden viele Gedichte verfasst. Es wurden viele Bücher geschrieben. Nicht wenige Lieder besingen diese Liebe. Und ich denke, es gibt auch wohl nur wenige Filme, wo nicht irgendwo das Thema Liebe vorkommt. Aber was ist Liebe? Es hat vor etwas längerer Zeit schon mal so diese Cartoons gegeben, Liebe ist, und ich habe mir gedacht, wir steigen einmal mit solchen Bildern ein, um so ein bisschen einen Begriff zu bekommen, was Liebe sein könnte. Liebe ist, wenn du dich lieber satt siehst, als satt isst. Meine Frau sagt mir immer wieder einmal, wieso ist es eigentlich so, dass Männer im Laufe der Ehejahre so an Gewicht zunehmen? Vielleicht könnte das eine Begründung sein, dass man sich lieber satt isst. Also ich habe zwei für die Männer, da kommen die Männer gut weg, und zwei für die Frauen. Nächste bitte. Liebe ist, wenn sie ihm wichtiger ist als der Sportteil. Das ist schon Liebe, oder? Es gibt aber noch eine Steigerung. Selbst am Sport zu treiben, um in Form zu bleiben, das wäre eine Steigerung. Das dritte. Liebe ist, ihm zu zeigen, dass er ihr Superman ist. Ja, das brauchen wir Männer, oder? So dann und wann. Das vierte. Liebe ist, immer wieder an seinen Lippen zu hängen, wenn er seine alten Geschichten erzählt. Aber zumeist sind diese Geschichten Heldengeschichten. Und wir Männer leben von unseren Heldentaten der letzten Jahre oder vergangenen Jahrzehnte. Doch ist es wirklich Liebe? Ist Liebe nicht etwas mehr als das? Das Wort Liebe und die abgewandelten Formen kommen in Gottes Wort weit über 500 Mal vor. Also muss es etwas ganz Wichtiges sein, diese Liebe. Sie kommt zumeist als Agape-Liebe eigentlich vor, als selbstlose, sich verschenkende Liebe. Und ich denke, die meisten, die bibelkundig sind, die wissen, es gibt einen besonderen Abschnitt in Gottes Wort, das diese Liebe in ganz besonderer Weise beschreibt. Das ist was? Welcher Abschnitt? 1. Korinther. Und ich würde meine liebe Tochter bitten, dass sie uns diesen Abschnitt vorliest.
Das Größte ist die Liebe. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben würde oder sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannte Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig, und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte ich und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe.
Dankeschön. Na, ich denke, dieses Hohelied der Liebe, dieser Hymnus des Paulus, der hat es schon in sich, oder? Hier wird die Liebe in einer Tiefe, in einer Intensität beschrieben, welche nur schwer zu übertreffen ist. Selbst Menschen, die mit Gottes Wort nicht so viel anfangen können und auch vielleicht mit Gott nicht klarkommen, die sagen, ja, dieser Text über die Liebe, der hat es in sich. Das ist eine gute Beschreibung, gefällt mir. Nun, da wir heute keine Trauung haben und auch keine Braut in Weiß, dieser Text wird ja sehr gerne zu Hochzeiten gelesen, ich glaube, der meistgelesene Text bei Hochzeiten, haben wir keine Braut hier, aber wir haben eine andere Braut hier. Das ist die Gemeinde, das ist die Braut Jesu. Und somit will ich diesen Text heute, und so hat es auch Paulus damals verstanden, an die Gemeinde anwenden. Und ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist: die Liebe übertrifft alle Gaben. Die Liebe übertrifft alle Gaben. Dass Paulus gerade inmitten von zwei Kapiteln, wo er sehr viel über den Dienst in der Gemeinde, über die Gaben in der Gemeinde, wie sie ausgelebt werden, welche Gaben wichtig sind, dass er genau in zwei solchen Kapiteln in der Mitte hinein die Liebe packt, ist etwas Verwunderliches eigentlich. Zugegeben, der Paulus hatte ein gewisses, nicht einfaches Spannungsverhältnis mit der Gemeinde in Korinth. Die Korinther waren ungeduldig, sie waren unzufrieden, sie waren neidig, aufgeblasen und sie waren selbstsüchtig. Sie stritten in der Gemeinde viel und verursachten auch untereinander sehr viele Probleme. Und vor allem, sie lehnten den Apostel ab. Er entsprach nicht ihren Vorstellungen. Doch im Großen und Ganzen schien es in der Gemeinde eigentlich zu laufen. Leute brachten sich in der Gemeinde ein und übten Dienst aus. Doch wie sie diesen Dienst ausübten, das gefiel dem Paulus gar nicht. Sie glaubten in besonderem Maße geistlich zu sein, doch in Wirklichkeit waren sie es nicht. Paulus wollte hier ein Exempel statuieren. Dieses Exempel galt damals der Gemeinde in Korinth. Es gilt aber der Gemeinde zu allen Zeiten und ich denke, es gilt auch unserer Gemeinde hier in der Reichenberger Straße in Klagenfurt. Der Besitz von Gaben, diese zu erkennen und auszuüben, ist sehr, sehr wichtig. So ist Gemeinde nun mal aufgebaut und davon lebt Gemeinde. Und das ist auch Gottes ureigenster Wille von Gemeinde, dass diese Gaben in der Gemeinde gelebt werden und man sich einbringt. Im 1. wie im 21. Jahrhundert. Aber diese Gaben in Liebe auszuüben, ist noch viel wichtiger als alles andere. Paulus hält auch im 12. Kapitel fest, wie wichtig diese Gaben sind und dass es einen Herrn gibt, der souverän diese Gaben eingesetzt hat. Sie sollten in einem Geist ausgeübt werden. Und bei richtiger Anwendung wird auch die Gemeinde davon erbaut. Bei der Gemeinde in Korinth gab es viele Probleme. Ein Problem war, dass sie die sogenannte Sprachengabe, die sie hatten, zur Selbstdarstellung und zur Selbsterbauung missbrauchten. Die Redekunst war ja im 1. Jahrhundert sehr hoch angesehen und war gerade in Korinth sehr beliebt. Und daraus entwickelte sich eine besondere Vorliebe für die sogenannte Zungensprache, für die Zungenrede. Das ist eine unverständliche Sprache, wo göttliche Wahrheiten kundgetan werden. Es braucht aber jemanden, der diese unverständliche Sprache auslegt, denn sonst ist es umsonst. Es versteht ja niemand in der Gemeinde, was gesprochen wird. Und das haben sie so nicht gemacht. Sie haben sich daran erbaut und einer war darin besser wie der andere. Das Beispiel des Musikinstruments, das Paulus am Anfang des 13. Kapitels hier erwähnt, soll eigentlich aussagen, das klingt kurzzeitig gut, hört sich gut an, aber im nächsten Moment ist es schon wieder verschwunden. Macht einmal Donk und weg ist es. Das hat keine Nachhaltigkeit, keine Wirkung auf die, die es hören. Auch andere Gaben, wie zum Beispiel die des prophetischen Redens, das ist die Deutung des Menschen aus Gottes Sicht, das Hineinreden in entsprechende, ja, konkrete Situationen, in Gemeindesituationen. Das war Paulus enorm wichtig. Er hält zweimal fest, gerade diese Gabe ist ihm sehr, sehr wichtig. Oder es kann sein, dass jemand ganz klare Offenbarungen von Gott bekommt. Oder dass Gott ihm besondere Geheimnisse kundtut. Das erbaut dann schon, oder? Wenn man so Geheimnisse bekommt und sie dann so vor sich hinträgt. Aber wenn diese nicht in Liebe gesagt werden, das heißt, um den anderen zu helfen und ihn zu erbauen, dann ist es umsonst. Auch Glaube, welcher real Berge versetzen kann. Oder wenn ich hergehe und alles den Armen verschenke, ich meine, die Kollekten, die wir da gesammelt haben, die sind super. Aber wenn ich hergehe und alles verschenke, viele machen am Lebensende ihr Testament und verschenken ihr ganzes Hab und Gut einer wohltätigen Organisation. Es kann sogar so weit gehen, dass ich die totale Selbstaufgabe durchführe. Hier wird das Bild eines Menschen gebraucht, welcher sich verbrennen lässt. Das ist ein arger Gedanke. Aber wenn ich alles mache, mich komplett hergebe und hätte die Liebe nicht, dann bringt es nichts. Das ist eigentlich schon sehr hart, oder? Diese Aussage. Es wird heute so viel Gutes in der Welt getan. Man spricht davon, dass er, sie ein herzensguter Mensch war. Aber fragen wir uns dabei, was war die Quelle dieses Herzensguten? Woraus entspringt sie? Gerade dieses Beispiel der körperlichen Selbstaufgabe ist ja eine Parallele zum höchsten Ausdruck göttlicher Liebe, wo der ewige Gott seinen einzigen Sohn Jesus hergab, um die Menschen zu versöhnen und sie zu erretten. Es ist die große Frage nach der Motivation, nach dem Beweggrund. Was bewegt mich, was bewegt dich, Dienst für den Herrn zu tun? Es gibt in der Pädagogik ein Modell, das teilt die Motivation, warum man etwas macht, in 4 Arten ein. Das erste ist, um keine Bestrafung zu bekommen oder keine Nachteile im Leben zu haben. Mir fällt hier dieses Beispiel ein, die meisten, Männer zumindest, fahren auf der Autobahn deshalb die vorgeschriebene Geschwindigkeit oder etwas knapp darüber, um keine Strafe zu bekommen. Also man vermeidet etwas damit. Zweiter Beweggrund, warum man etwas macht, ist Belohnung, vielleicht Anerkennung. Es tut mir gut, wenn es anerkannt wird, was ich mache. Das dritte könnte sein, dass es andere wollen, dass ich etwas mache, weil es andere wollen, dass ich mich konform verhalte. Das wäre der dritte Beweggrund. Und der vierte, den anderen zu helfen, aus Liebe. Das wäre der vierte und der höchste Beweggrund. Und ich frage dich nochmal, und ich frage auch mich, was treibt mich an, um Dienst zu machen? Also wie ich die Predigt diese Woche verfasst habe, habe ich das für mich selbst analysiert und habe mir diese 4 Punkte vorgehalten. Ich habe gesagt, ist es wirklich die Liebe? Warum ich mich vorbereite? Warum ich Stunden investiere? Oder will ich Anerkennung? Bestrafung denke ich eher nein. Aber Konformität, weil andere es so wollen. Nicht selten hat mir jemand gesagt, ach, du könntest wieder mal predigen. Ja, warum? Warum sollte ich wieder mal predigen? Und warum predige ich? Nur weil du es meinst, ich soll es? Die Liebe sollte der Beweggrund sein. Und gerade in einer Zeit, wo in der Leistungsgesellschaft Menschen vor allem durch hervorragende Leistung und Funktionieren bewertet werden, muss auch Gemeinde Acht geben, dass sie nicht in dieses Muster verfällt. In der Firma fragt mich mein Vorgesetzter nicht, ob ich die Arbeit aus Liebe mache. Hauptsache, sie wird getan und sie bringt die gewünschten Ergebnisse. Es würde mir natürlich auf sich gesehen gut tun, wenn ich die Arbeit gerne und mit Freude mache. Aber in der Gemeinde Jesu ist es sehr, sehr wichtig, dass geistlicher Dienst aus dem Beweggrund der Liebe geschieht. In der neuen Wirklichkeit Gottes gelten andere Gesetze. Hier gilt vor allem das Gesetz der Liebe. Und wenn wir diesen Dienst nicht in Liebe machen, ist er nicht nachhaltig. Er vergeht, hat keine, bestenfalls eine negative Wirkung. Zweiter Punkt, diese Liebe ist vollkommen. Diese Liebe ist vollkommen. Nachdem der Apostel eindringlich dargelegt hat, dass wir diese Gaben in Liebe ausüben sollen, will er den Korinthern nicht die Details dieser Liebe vorenthalten, sondern er geht jetzt in die Tiefe. Das ist nicht das Kleingedruckte, sondern das ist die wahre Substanz der Liebe. Diese Agape-Liebe Gottes ist mehr als bloß eine Ausschüttung von Hormonen, mehr als bloß ein gutes Gefühl im Bauch. Sie ist mehr, als der menschliche Geist zu fassen vermag. Diese Liebe ist ein schaffender und ein schöpferischer Prozess. Sie ist nicht statisch, sondern dynamisch und lebendig, so wie unser Herr dynamisch und lebendig ist. Und Paulus bringt hier gezählte 15 Eigenschaften, was denn die Liebe ist und was sie nicht ist. Ich werde diese 15 Eigenschaften jetzt nicht durchgehen, dann sind wir wahrscheinlich noch am Nachmittag hier. Ich möchte jeweils zwei Eigenschaften, was die Liebe ist und was die Liebe nicht ist, herausnehmen. Aber ich motiviere euch, in Gottes Wort selbst zu lesen, diese Eigenschaften, die ich jetzt nicht bringe, zu Hause noch einmal durchzukauen, durchzubeten, vielleicht mit der Frau, mit dem Mann, vielleicht in der Hauskreisgruppe. Bleibt dran. Was ist die Liebe? Langmut oder Geduld? Das ist die Fähigkeit, Unrecht zu erleiden, auszuharren, trotz ständiger Provokation, ohne Vergeltung zu üben. Gott stellt uns manchmal in Lebensumstände, wo wir diese Liebe lernen dürfen. Ganz praktisch, nicht theoretisch. Wer mich kennt, der weiß, dass ich beruflich die letzten 15 Jahre, muss ich schon bald sagen, immer wieder mal ein Auf und Ab gehabt habe, und vor knapp 5 Jahren bin ich in eine Firma gegangen, wo ich 17 Jahre lang nicht war. Der verloren gegangene Sohn ist zurückgekehrt, kann man sagen, und habe dort einen Job bekommen, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt endlich einmal. Endlich bist du einmal in dem Bereich, wo du glaubst, da gehörst du hin. Es hat nicht lange gedauert, keine 2 Jahre, Finanzkrise kam, die ganze Firma wurde durcheinander organisiert und ich wurde plötzlich von heute auf morgen in einen anderen Job hineingetan, wo mir die fachliche Qualifikation fehlte. 150 Kilometer von Klagenfurt weg. Und die haben mir gedacht, was ist denn da jetzt los? Ja, schon wieder das alte Muster. Und ich war auf meinen Vorgesetzten ordentlich sauer. Und es hat immer wieder in den letzten 2 Jahren ist mir das hochgekommen und ich habe es bis heute noch nicht so richtig verdaut. Aber ein Stück weit ist es auch Langmut, Geduld zu haben und zu hoffen, Herr, du kannst diese Situation wieder ändern und wer weiß, was hier gut ist. Aber in so einer Situation, wo man so angefochten ist, dann diesen Langmut zu haben, ist nicht einfach. Güte. Güte ist aktives Gutsein, das Aufgehen in den Interessen der anderen. Also die Korinther lebten das nur sehr mangelhaft untereinander. Ihr Verhalten war eigentlich vom Desinteresse am anderen geprägt. Die Reichen stießen den Armen vom Kopf. In der Gemeinde wurden Prozesse geführt vor weltlichen Gerichten. Das eigene Ich stand im Mittelpunkt. Haben wir Interesse, wie es dem anderen geht? Sind wir aktive Zuhörer? Am Donnerstag war ich in Wien und besuchte so ein Verkaufsmanagement-Seminar. Da gab es mehrere Vorträge, mehrere Vortragenden. Und am Ende des Tages hat man sich das Highlight aufgespart und da kam eine Person, die mittlerweile in Österreich recht berühmt ist, als Benimpapst seinen Namen gemacht hat, Thomas Schäfer-Ehlmeier, der die Dancing Stars durchleuchtet, sie bewertet und Land auf, Land an, Land ab Seminare macht über gutes Benehmen und wie man sich im Business benimmt. War sehr interessant. Und seine zentrale Aussage war, wenn du Erfolg im Business haben willst, dann ist dein oberstes Ziel Menschenkenntnis. Und er legte dann in diesen 1,5 Stunden eben dar, dass man kein Schubladendenken haben soll, dass man bewusst den Menschen beobachten sollte, aktiv zuhören sollte. Und das mündete dann am Ende seines Vortrages in eine sogenannte 4M-Formel. Heißt eigentlich nichts anderes als, Menschen muss man mögen. wie ich diese Gedanken zu Papier gebracht habe, fiel mir eine andere praktische Definition von Liebe ein, die wirklich sehr, sehr praktisch ist. Und ich habe sie mal vor Jahren gehört, sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil sie so praktisch ist. Und ich will es euch nicht vorenthalten. Und die Definition ist eigentlich kurz und einfach. Liebe ist, den anderen zu erforschen und das Beste für ihn zu wollen. Ich wiederhole, Liebe ist, den anderen zu erforschen und das Beste für ihn zu wollen. Das Gegenteil von Liebe ist der Hass. Und Hass heißt eigentlich nicht, dass ich den anderen in einen Riesenbogen aus dem Weg gehe, dass ich den anderen abgrundtief ablehne und dass ich mit ihm überhaupt nichts anfangen kann, sondern der biblische Begriff von Hass fängt schon bei der Abstufung des anderen an. Und das ist hart. Den anderen in eine Schublade zu stecken, ihn abzustufen, ist aus biblischer Sicht eigentlich schon Hass. Nun, was macht die Liebe nicht? Sie rechnet Böses nicht zu. Wem ist noch nie Böses widerfahren? Woher kommt es, dass Christen so oft streiten und manchmal erbarmungsloser als Menschen in der Welt? In Korinth war es jedenfalls so. Ich sage nicht, dass es bei uns so ist. Ja, wir leben halt nicht in einer konfliktfreien Zone. Und wir wissen, dass der Antagonist, der Widersacher herumläuft wie ein brüllender Löwe. Und Christen sind ihm ein sehr genehmes Opfer. Wenn dir so etwas passiert, dass dir Böses widerfährt, wie reagierst du dann? Übst du Vergeltung? Bist du ewig nachtragend? Unversöhnlich? Vergebungsbereitschaft ist eine große Herausforderung, gerade auch in christlichen Gemeinschaften. Jesu Antwort wäre: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, welche euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Fordert Jesus hier Unmögliches? Der letzte Punkt, was macht Liebe nicht? Sie neidet nicht. Nun, der Neid, das ist ja in Österreich Volkskrankheit Nummer 1. Neidig auf den Nachbarn links, der im Sommer 2 Monate Urlaub hat, weil er Lehrer ist. Neidig auf den Nachbar rechts, der eine tolle Karriere gemacht hat, der Unternehmensberater ist, ein dickes Auto fährt. Neidig auf den Nachbarn vorne, der einen schönen roten Porsche hat und ein schönes Motorboot. Sich ständig mit anderen zu vergleichen, ist etwas sehr Schlimmes und Negatives. Und ich glaube nicht, dass es vor der Gemeinde Halt macht. Ich bewundere oft so unsere Musiker, ich würde auch so gern Gitarre spielen können oder so schön singen können. Aber ich kann das halt nicht. Vielleicht ein bisschen singen, ja. Gitarre spielen auf jeden Fall nicht. Oder die hat die Gabe der Heilung. Oh, da werden Menschen heil. Die Krankheit ist weg. Oder der kann so toll predigen. Oder der ist immer so gut drauf und so geistlich. Oder die macht einen Dienst und alle loben die Person in höchsten Tönen und ich mache schon seit 25 Jahren Dienst in der Gemeinde und noch nie hat mich jemand gelobt. Wo bleibe ich? Der dänische Philosoph Kierkegaard hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diese Eigenschaften, und ich ermutige euch, die anderen 11 zu Hause noch genauer durchzulesen, durchzukauen. Aber ich denke, es reicht schon, wenn man sich diese 4 Eigenschaften anschaut. Am ersten Blick klingt das ja alles recht gut und erstrebenswert. Doch auf den zweiten Blick bekommt man irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, oder? Wer fühlt sich jetzt beklemmend von euch? Also wenn keiner, dann muss ich sagen, bin ich vielleicht der Einzige, keine Ahnung. Ja, ein bisschen. Beklemmendes Gefühl. Das schaffe ich nie und nimmer, das zu leben. Das kriege ich nie auf die Reihe. Wer länger Christ ist, hat vielleicht bereits mehr Erfahrungswerte und weiß beispielsweise, das mit der Ungerechtigkeit, mit dem Übervorteilen, mit dem Anspruchsdenken anderer, welche mir widerfährt, das kriege ich schon seit Jahren nicht auf die Reihe. Ich erlebe bestenfalls mal da und dort einen kleinen Sieg. Aber auf die Dauer ist es unmöglich, diese Liebe zu leben. Das Fleisch und der alte Mensch in mir sind zu stark. Manche Leute haben gesagt, naja, das ist halt eine Art Idealvorstellung über die Liebe. So ist halt die Liebe Gottes, welcher ja vollkommen ist. Denn Gott ist ja die Liebe und er ist vollkommen. Und da Jesus auch Gott ist, wurde der Vorschlag gemacht, setze in diesen Text jedes Mal statt Liebe Jesus ein. So kann man auch diesen ersten Korintherbrief lesen. Jesus neidet nicht. Jesus ist langmütig und so weiter. Aber für uns Menschen ist diese Qualität der Liebe nicht erreichbar. Es ist maximal eine Idealvorstellung, welche in der Ewigkeit erreicht wird. Nun aber hat Jesus selbst gesagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Was machen wir jetzt damit? Weiters hat er auch gesagt, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Und sehr eng wird es, wenn wir in Galater 5 die Früchte des Heiligen Geistes lesen, welche wären. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und wie der Paulus den Galatern das eigentlich sagt, das sind Früchte des Geistes. So will er auch eigentlich von den Korinthern, dass sie diese Liebe leben. Vielleicht ist die Antwort eine Kombination dieser beiden geistlichen Wahrheiten. Gottes Liebe hat eine schaffende und schöpferische Kraft. Und die wird durch die Annahme des Gnadengeschenkes Gottes in uns transferiert. Wenn wir Jesus annehmen, bekommen wir diese Liebe in uns. Sie wird ausgegossen in unser Herzen. Und so werden wir fähig, die Liebe Gottes in uns zur Wirkung, zur Entfaltung zu bringen. Wenn wir uns von Jesu Liebe erfüllen lassen, werden wir immer mehr fähig, diese Liebe zu leben. Wir werden sie vielleicht hier auf Erden zu 100% dauerhaft nicht erreichen. Aber es sollte von uns ein herzliches Verlangen sein, diese Liebe zu leben und in diese Richtung zu gehen. Bist du von Gottes Liebe erfüllt? Bist du so erfüllt? Gott sagte zu Jeremia, eine der schönsten Liebesbekundungen in der Heiligen Schrift, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Ich habe dich je und je geliebt, aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Bist du dir dieser Liebe Gottes bewusst? Sie gilt jedem Menschen, welcher je diesen Erdkreis durchschritten hat. Je mehr wir uns dieser persönlichen Liebe Gottes bewusst sind, desto mehr werden wir auch in der Lage sein, diese Liebe an unser Umfeld abzugeben. Der letzte Punkt, diese Liebe ist unvergänglich. Die Liebe ist unvergänglich. Paulus führt hier ab Vers 8 bis zum Ende des Kapitels aus, dass der ewige Gott auch ewige Liebe ist. Und deshalb hört sie nie auf, sie existiert ewig. Paulus zeigt den Korinthern auf, dass alles, auf was sie jetzt so stolz sind, auf Zungensprache und auf ihren Gaben, die sie so ausgelebt haben, das vergeht bald. Es wird nicht mehr sein. Weissagungen, Sprachwunder, Erkenntnis, wird alles vergehen. Sie haben keinen ewigen Bestand. Alles egoistische, selbstzentrierte Tun hat keinen Wert. Nur was in Liebe getan wird, das hat Ewigkeitsbestand. Wir haben alle nur ein recht kurzes Leben eigentlich und wir stehen vor den Toren der Ewigkeit. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Stückwerk bezeichnet etwas Bruchstückhaftes, etwas Unvollkommenes, etwas nicht fertig gewordenes. Viele bauen Häuser, welche Stückwerk sind. hat man noch gar nicht alle Räume im Laufe der Jahre fertiggestellt, fängt man schon wieder zu sanieren an. Ich denke, ein paar von euch wissen, wovon ich spreche. Oder ein Beispiel, bei uns zu Hause gibt es eine Modelleisenbahn, die ist seit Jahren ein Stückwerk. Ich glaube, die wird vielleicht in der Ewigkeit fertig werden. Unsere Weissagung ist Stückwerk. Gerade wir Männer werden ja nicht müde, vor allem in einer fröhlichen Runde, wo auch ein bisschen getrunken wird, die Probleme der Welt zu lösen. Und wir lösen sie alle. Wir haben auf alle Fragen eine Antwort, wissen, was die Zukunft bringt. Aber wissen wir das wirklich? Und wie viel bringen diese endlosen Gespräche am Stammtisch? Und hat man noch so viel wahren Glauben, wir erkennen nur Bruchstücke der ganzen Herrlichkeit Gottes. Es ist schön, in der Erkenntnis zu wachsen und wir sollen auch in der Erkenntnis wachsen. Der Herr Jesus sollte uns immer größer werden. Ihn zu erforschen, wird aber hier uns auf der Erde nie zu 100% gelingen. Ich möchte mit euch noch ein kleines Gedankenexperiment machen, das mir geholfen hat, das ein bisschen begrifflich oder einfach inhaltlich zu erfassen. Dass das ein Fußabdruck ist, glaube ich, kann man gut erkennen. Es ist, ja, Schuhabdruck. Fuß im Schuh, Schuh am Blatt. stellt euch mal vor, ihr wäret Lebewesen, die nicht in drei bzw. in vier Dimensionen leben, sondern nur in zwei Dimensionen leben. Denn ein Blatt Papier ist zweidimensional. Wenn ihr in zwei Dimensionen leben würdet, dann wäre der Fußabdruck für euch mal soweit klar. Aber die Person, die diesen Fußabdruck abgegeben hat, in diesem Fall weiß ich, den würdet ihr nicht mehr fassen können mit euren Denken und mit euren Gedanken. Denn es ist ja nur ein Fußabdruck. Sieht mir nicht wirklich ähnlich, oder? Ich hoffe nicht. Und so ist es für uns Menschen. Wir können ja nur Dinge in unserer Dimension erfassen. Und die Flachländler, die können nur einen Fußdruck erfassen. Die wissen nicht, dass dieser Fußabdruck, dass dahinter ein gut aussehender, intelligenter Mit-40er steht. Das können die nicht wissen. Es kommt aber mit Gewissheit ein vollkommenes Zeitalter, und das meint hier Paulus auch, ein Zeitalter, wo wir aus dieser Fußabdruckdimension in die Dimension Gottes übertreten werden. Ich hoffe, dieses Bild war so ein bisschen eine Hilfe. Das wird eine Dimension sein, ähnlich wie der Flachländer mich nicht begreifen wird, können wir Gott in seiner ganzen Fülle und in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Herrlichkeit noch nicht begreifen. Gott existiert auch und vor allem außerhalb von Zeit und Raum. Und der Apostel Paulus verwendet hier noch ein Bild, welches gerade in Korinth, die Stadt ja war ja berühmt für die Bronzespiegel, die dort angefertigt wurden, dieses Bild nahm er her und sagt eigentlich, ja, der Bronzespiegel hat zwar an sich eine gute Qualität für die damalige Zeit, aber man sah sich nur schemenhaft und unscharf. Und unabhängig von der Qualität des Bildes, heutzutage haben wir bessere Spiegel, sieht man halt nur ein Abbild, es ist nicht das Original. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das einmal sein wird? Schwer vorzustellen, in diese Dimension Gottes einmal wirklich transferiert zu werden. In einem Abschnitt eines Liedes von Xavier Naidoo heißt es, wir haben alles Gute vor uns, alles Schlechte geht vorbei. Auf dieser neuen Route vor uns sind die Gefangenen wieder frei. Wer weiß, wann es anfängt, doch ich spüre, dass es beginnt. Also ich trällere dieses Lied, diesen Refrain immer wieder gern durchs Haus. Meine Familie weiß es. Das entsprechend mit einer großen Lautstärke. Ein bisschen singen kann ich ja wohl. Spürst du es auch? Hast du auch ein Verlangen danach? Paulus sagt an einer anderen Stelle im Korintherbrief, was kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Wer Gott liebt, wer Jesus liebt, der hat diese Gewissheit, das für dich und mich bereitete einmal zu sehen. Liebst du Jesus? Er tut es in jedem Fall. Welches Vorrecht, welche Gnade, welche Liebe. Paulus schließt diesen dreifachen Liebeshymnus mit einer dreifachen Aussage. Was noch bleiben wird, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei wird es in der Ewigkeit noch geben. Glaube und Hoffnung wird es so alleine isoliert nicht geben, denn was soll man noch glauben, wenn man schon alles dann sieht? Hoffnung ist dann ja wirklich real geworden. Aber Glaube und Hoffnung sind Ausdrucksformen dieser Liebe. Und im Vers 7 lesen wir ja, dass die Liebe alles erträgt, sie glaubt alles, sie hofft alles. Strebt nach der Liebe, beziehungsweise jagt dieser Liebe nach, sagt Paulus auch am Anfang des 14. Kapitels. Sie ist das Höchste, was wir in diesem Leben erreichen können. Sie ist das Einzige, was unserem tiefsten, innersten Wesen Frieden und Ruhe schenkt. Und diese Ruhe, diesen Frieden, den wünsche ich dir und den wünsche ich auch mir. Amen. Ich bete. Jesus Christus, du bist die Liebe in Person. Wenn wir nicht Zugang zu dir hätten, würden wir die Tiefe dieser Liebe, dieser Agape-Liebe wohl nie begreifen. Und so können wir ja, an deiner Person und auch an dem, was über dich in Gottes Wort geschrieben steht, immer mehr lernen und immer mehr erfassen, was diese Liebe tatsächlich ist. Ja. Und es war ein gewaltig großer Ausdruck von Liebe, dass der Vater den Sohn auf die Welt gesandt hat, um uns zu erlösen. Jesus, hab Dank, dass du gehorsam warst und ja, aufs Kreuz gegangen bist, damit wir diese Liebe und diese Tiefe, ja, dass wir in der Lage sind, das zu erfassen. Jesus, und hab Dank, dass das Ganze hier noch nicht auf Erden zu Ende ist. Wir haben alles Gute vor uns und es ist wirklich so, Herr. Wir dürfen trotz allen Zweifeln, Anfechtungen und ja, Herausforderungen, die wir als deine Kinder im Alltag haben, immer wieder die Perspektive, dass wir diese Ewigkeit damit dir verbringen werden, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird. O Herr, wie wunderbar. Das ist das, was du für uns vorbereitet hast und das ist dein Liebesgeschenk an uns. Du willst uns ewig bei dir haben. Meine Gedanken fassen das nicht, aber dein Wort sagt es und es ist Gewissheit. Ich kann eines drauf sagen, Herr Jesus, hab Dank dafür. Amen.